Hallihallöchen. Hallihallihallöchen? Hallihallohallöchen. So geht's.
So geht's. Ich glaube, es gibt mehrere Varianten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Stachel und Herz. Heute geht es um das evangelische Gesangbuch, das neu rauskommen soll. Dazu aber später mehr.
Wir brauchten ja ein anderes Thema jetzt, wo die WM vorbei ist. Fühlt sich jetzt auch schon wieder wie Wochen an, aber es war erst.
Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit sowas wie Fangesänge.
denn Lobpreislieder sind ja eigentlich nichts anderes als das.
Ja.
Fangesänge.
Fangesänge. Wir sind Fans von Gott. Ja, wir müssen trotzdem mit einem sehr ernsten Thema anfangen. Das heißt müssen, aber wollen wir, weil wir wollen nicht einfach so ins Thema einsteigen, sondern auch unsere Solidarität bekunden und auch transparent machen, dass wir in den letzten Tagen auch in Gedanken und in Gebeten bei der queeren Community sind, in ganz Deutschland, darüber hinaus, aber vor allem in Berlin. Ihr habt es alle gehört, wir müssen es, glaube ich, gar nicht mehr erzählen, was beim CSD am vergangenen Wochenende passiert ist. Ich weiß nicht, Thea, wie ging es dir damit? Also, wann hast du das erfahren? Samstagabend schon oder Sonntag erst?
Ja, am Samstagabend schon über Instagram. Ich verbringe ja zu viel Zeit bei Instagram und da kriegt man ja sowas sehr schnell mit. Ich hatte irgendwie so ein bisschen über den Tag manchmal reingeguckt und gesehen, dass die Leute da zusammenkommen und feiern, wobei der CSD ja vor allen Dingen auch eine Demo ist. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, immer zu betonen, dass es eben nicht nur eine Party ist, sondern dass es einen Grund gibt, weshalb Leute auf die Straße gehen, dass es auch ein politisches Thema ist, dass es um Sichtbarkeit und um Rechte geht. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, daran zu denken, bei aller Trauer und auch bei allen, also gleichzeitig mit diesen Gefühlen von Hilflosigkeit. Und lass uns doch vor allem jetzt versuchen, das nicht politisch zu instrumentalisieren und eben nicht auszuschlachten für welche Zwecke auch immer und einfach bei den Betroffenen sein, bei den Hinterbliebenen sein, bei den Menschen sein, die jetzt einfach Angst haben, weil es eben eine Bestätigung ist, dass sie nicht in Sicherheit leben hier, obwohl wir hier in Deutschland sind und dass es eine politische Dimension auch hat, weil Pride und der CSD sind Demos und das hat Gründe.
Ich glaube, genau das hat mich so nachdenklich und traurig auch gemacht. Also vor allem natürlich das, was passiert ist, aber auch dann, wie das, du hast das gerade angedeutet, wie das dann so politisch ausgeschlachtet wurde. Und damit, ich meine, der CSD ist eine politische Veranstaltung und das ist auch richtig. Und gleichzeitig fand ich manches so, schon wieder im Social Media Feed, auch so in der kirchlichen Bubble, wo ich so dachte, muss das jetzt sein? Also
ist das jetzt der
Moment, wo wir jetzt aufeinander draufhauen sollen gegenseitig? Also die einen haben dann, Trauergottesdienste, Gedenkgottesdienste angeboten und dann gab es wohl bei einem auch unseren Bundeskanzler, der dann auch zu Wort gekommen ist. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, wie kann man nur, der ist ja, der äußert sich doch so oft eigentlich auch queerfeindlich und jetzt will er das für seine Zwecke nutzen und ihr lasst ihn sprechen, wie kann Kirche so sein und so. Und mal unabhängig davon, dass es da natürlich einen Punkt gibt, den ich auch gar nicht bestreiten möchte, war das so ein Moment, wo ich dachte, können wir nicht einfach mal 24 Stunden trauern? Also, und gleichzeitig habe ich dann auch so gedacht, krass, wie oft wird mir vorgeworfen, dass ich in Kirche irgendwas politisiere und direkt politisch werde. Und dann hatte ich selber dieses Gefühl. Und das war aber auch ganz gut, dieses Gefühl zu haben, weil ich so natürlich auch manche Kritik, nicht alle Kritik, aber manche Kritik vielleicht auch sanfter begegnen kann, weil ich dieses Gefühl auch hatte. Und dann, finde ich, ist ein Unterschied, wenn Menschen aus der queeren Community das selber sagen.
Richtig, das ist die Frage, wer spricht hier?
Genau, oder sogenannte Allies das jetzt auch nochmal nutzen, um jetzt nochmal Debatten anzuregen. Und das war echt so, wo ich so dachte, ach nee, das ist mir auch einfach zu viel. Also kann Kirche nicht jetzt einfach auch mal der Ort sein, wo wir gemeinsam trauern? Und können wir alles andere dann, also vor allem, wenn es von Allies auskommt, können wir das dann auf nächste Woche verlagern? Weil das Thema wird doch nächste Woche noch aktuell sein. Wenn Betroffene selber und queere Communities das auch angeprangert haben, was ja auch zu Recht angeprangert ist, finde ich, ist das nochmal was anderes, weil das aus so einer Perspektive kommt von, ich fühle mich hier nicht sicher. Aber dann wieder dieses Fürsprechen für andere, einfach mal um reinzudonnern bei Social Media, ja, das dachte ich so, nee, dann halt doch jetzt einfach mal die Klappe.
Haltet es einfach aus, dass all diese Gefühle gleichzeitig da sind. Die Gefühle der Trauer und auch die Gefühle der Wut. Mhm. Aber wessen Wut ist jetzt hier gerade dran? Und wer wird hier gehört und wer hat das Recht, hier zu sprechen? Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer auszuhalten für viele, auch für Allies. Mhm. Schwer auszuhalten, dass sie jetzt gerade nicht gefragt sind. Sie haben einfach nur da zu sein und Beistand zu leisten und Solidarität zu zeigen. Und diejenigen, die sprechen, das ist die queere Community. Und diejenigen, die jetzt auch Forderungen stellen und diejenigen, die auch kritisieren, wie was gelaufen ist, das ist die queere Community. Und
ja, und dann ist ja noch das Thema, das wurde dann ja auch am Wochenende auf Social Media breit diskutiert schon und auch angesprochen, antimuslimischer Rassismus,
richtig,
der natürlich auch direkt wieder auch von rechts instrumentalisiert wurde. Ja. Und ja, das war irgendwie auch sowas, wo ich so dachte, boah, Scheiße,
Leute, die eigentlich auch nur was sagen, weil der mutmaßliche Täter aus diesem Milieu kommt.
Ja, ja.
Sonst würden die ja, also wenn das jetzt, also ne, wenn der Täter ein anderer gewesen wäre, dann wäre diese Solidarität, diese angebliche, überhaupt nicht so groß.
Ja.
Das ist ja das Verlogene daran.
Und dann wird auch so getan, als ob sowas auch, als ob Islamismus, was natürlich zu verächten ist und schlimm ist, dass das ein migrantisches Problem wäre. Dabei war der Täter, der auch gestorben ist jetzt, Abdul B., den Namen kann man ja nennen, weil das ist ja überall in den Medien, der ist in Deutschland geboren 2005, wo ich so denke, okay, der hat sich wohl obviously hier in Deutschland radikalisiert. Und dann auch so zu tun, als ob das alleinig die radikalisierte Bedrohung unserer Gesellschaft ist, ist ja auch nur so die halbe Wahrheit. Ne? Wenn ich irgendwie so an den NSU, an Hanau, an Lübcke und so weiter denke, dann denke ich so, naja, also da waren dann die Stimmen, die jetzt so laut sind, nicht so laut. Und damit will ich gar nicht das eine gegen das andere aufgewichten, sondern da bin ich einfach skeptisch. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch Angst, dass antimuslimischer Rassismus dadurch wieder befeuert wird, und das wird er ganz sicher. Und auch in der Kirche. Und das ist echt so ein Thema, das spüre ich ja auch immer wieder, wenn ich erzähle, dass Teile meiner Familie ja auch muslimisch sind, dann gucke ich in Gesichter halt ganz oft, die gleich so irgendwie, weiß ich auch nicht, so eine Skepsis oder eine Distanz oder so. Und also damit will ich nicht sagen, ich leide unter antimuslimischem
Rassismus. Und ein Unverständnis auch. Ne? Wie kann das überhaupt sein innerhalb einer Familie?
Oh Gott, sie hat einen muslimischen Vater.
Wie funktioniert das überhaupt? Also,
ja, wo ich manchmal denke, in manchen Köpfen, wenn ich da jetzt reingucken könnte, steht da die Frage, hat sie auch einen terroristischen Vater? Oder irgendwie so. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt, ne? Aber das sind dann manchmal schon so, also mir sind auch schon ganz offensichtliche Fragen auch gestellt worden. Ne? Also die schon in Richtung antimuslimischen Rassismus ging und Radikalisierung und so, wo ich so dachte, also Entschuldigung, wenn mein Vater jetzt irgendwie rechtsevangelikal wäre, würdet ihr dann auch so nachfragen oder so? Also, und damit will ich das auch alles, das ist wahrscheinlich auch schwierig, das alles jetzt so miteinander zu vergleichen. Das sind halt so meine noch nicht zu Ende gedachten Gedanken und Gefühle gewesen. Weil ich auch dachte, bei dem, wir fangen jetzt auch gleich an zu diskutieren auf Social Media und so darüber, da musste ich auch nochmal daran denken, vor ein paar Wochen gab es ja auch bei der Deutschen Bahn diesen Vorfall. Und das merke ich auch, ich feiere viel Bahn, das merke ich auch selber, wie aggressiv Menschen gegenüber Bahnmitarbeitenden sind. Mhm. Und dann gab es ja diesen Vorfall, wo es bei einem Gerangel dann eine bahnmitarbeitende Person aus dem fahrenden Zug auch gestürzt worden ist, weil die Tür nicht mehr gehalten hat, gegen die sie gestoßen worden ist. Und das finde ich so krass, weil das merkt man ja auch in unseren Kommentarspalten und allgemein, wie aufgeheizt so die Gesellschaft ist, wie hart wir miteinander sind. Und auch heute bei unserem Thema, wir reden ja auch gleich kritisch über die Vorschlagsliste des neuen evangelischen Gesangbuchs und so. Und versuchen halt auch unser Bestmögliches, da auch differenziert drauf zu schauen, weil mir das echt nochmal ein Anliegen geworden ist am Wochenende. Und auch gleichzeitig mit der Frage, hier Friend of the Podcast, Aladin Elmar Falani hat ja das Buch geschrieben, Misstrauensgemeinschaften. Und da finde ich so interessant, dass er dann einen Punkt hat und der wird ja in dem Buch sehr gut, auch sehr prägnant deutlich, dass es halt schon immer Menschen gab, die misstrauisch waren gegenüber, keine Ahnung, Politik, gegenüber Medien, gegenüber Fremden und so weiter. Aber dass es halt seit ein paar Jahren diese Vergemeinschaftung gibt und dadurch auch Menschen sich mehr verbünden, reinsteigern.
Und zwar das Einzige, was sie verbindet, ist ihr Misstrauen.
Genau.
Die sind zum Teil ja wirklich, könnten unterschiedlicher nicht sein. Mhm. Das sieht man ja manchmal auch zum Beispiel, wenn so TierschützerInnen und Rechte plötzlich gemeinsam demonstrieren, wo man sagt, was verbindet euch eigentlich?
Alle gemeinsam für Hope.
Ja, genau. Also wo man wirklich ernsthaft fragen muss, wie seid ihr zueinander gekommen? Mhm. So. Ja. Und das ist halt eben dieses Misstrauen, was sie verbindet.
Mhm, genau.
Und es ist trotzdem stark genug, dass daraus Gemeinschaften entstehen. Und ja, schön.
Nee, alles gut. Aber das ist so, dass ich halt, ja, genau denke, da auch nochmal in Bezug jetzt auf Kirche, das habe ich mich schon gefragt, als ich das Buch gelesen habe, welche Antwort haben wir eigentlich als Kirche auf Misstrauen? Weil Aladin schreibt dann ja am Ende auch darüber, dass es Hoffnung braucht. Und da dachte
da
ich so
sind
beim
wir ja eigentlich ExpertInnen.
Ja, in und der das Kirche. Dachte ich halt so. Und da dachte ich so, krass, dieses Buch ist eigentlich. Könnte man jetzt auch lesen als Kirche, die jetzt doch nochmal ein bisschen mehr Relevanz in dieser Gesellschaft haben möchte, denn das ist unser unique selling point.
Richtig.
Wir haben Hope. Also, und damit meine ich nicht in Wahl. das fand ich halt nochmal, ja, da musste ich irgendwie nochmal so dran denken, weil ja, so am Wochenende mit den Gedenkgottesdiensten und Anlaufstellen und gleichzeitig aber dieses Zerreißen und dann so dachte, aber eigentlich so von unserem Kern her könnten wir eigentlich. Mhm. Warum verbinden wir uns eigentlich so häufig über Streit und Kritik und die berechtigt ist inhaltlich ja auch oft und so wenig über die Hoffnung, über das Gemeinsame.
Über die Hoffnung, die uns verbindet.
Ja, genau. Ja, und das meine ich gar nicht romantisierend. Und ich meine, ich bin die Letzte, die jetzt sagt, nee, lass uns jetzt alles irgendwie weichgespült sehen. Das ist ja auch bei unserem heutigen Thema auch nicht so.
Ja, aber, ja. Gleichzeitig denke ich, also ich bin auch manchmal, ich neige auch manchmal zu Zynismus und so weiter. Und gleichzeitig denke ich, warum eigentlich auch nicht? Also was ist denn so schlimm daran, zu romantisieren? Manchmal denke ich mir wirklich, und vielleicht ist es auch ein bisschen ein Übergang zu dem Thema, weil es ja so um Musik geht und Hoffnung, bla bla bla.
Ach, beim Romantisieren muss ich immer an all die Nicholas Sparks Romane denken,
ja,
die ich gelesen
ich
habe.
Weiß, ich glaube,
hast du auch früher Nicholas Sparks gelesen?
Nein, nein, nein.
Ich habe alle gelesen.
Ich habe die Bücher
mehrfach
nicht gelesen, ich habe nur den Film The Notebook gesehen und ich fand den damals schon ganz schlimm. ich fand das so unmöglich, dass diese beiden offensichtlich nicht besonders nette Personen so zueinander finden und die Art und Weise, wie sie zueinander finden, egal.
Ja, das ist das Thema. Ich wollte nicht so lange darüber nachgedacht. Ich habe einfach die Romantik genossen.
So
heute
schlimm.
Sehe ich das natürlich
das,
auch kritisch.
Ja, das war Psychoterror. Egal.
Also bitte, wenn ihr auch Nicholas Sparks gelesen habt, dann schreibt mir doch eine kleine Nachricht. Ich würde mich sehr freuen, dass
ich
hier nicht alleine sitze.
Wie gesagt, ich weiß nichts über die Bücher. Ich weiß nichts über Nicholas Sparks. Ich weiß, das geht jetzt nur um den Film The Notebook. Also ich bin keine Person, die da irgendwie Expertin ist. Was ich sagen wollte, ist das Romantisieren. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Plädoyer für ein Romantisieren mit offenen Augen. Also ein Romantisieren, wohlwissend, dass es Ungerechtigkeit gibt und wohlwissend, dass es so viele Sachen gibt, die wir anprangern müssen, für die wir auf die Straße gehen müssen, ja? Und für die wir kämpfen müssen und was alles nicht richtig läuft. Und trotzdem, wenn wir über Hoffnung reden, das wird ja häufig abgetan als etwas Romantisierendes,
Billiges auch.
Ja, und das ist irgendwie
naiv.
So. Aber das ist es nicht. Es ist Arbeit und es ist schwierig. Und man muss sich selbst immer wieder davon überzeugen und andere davon überzeugen. Man muss zueinander finden. Und wir sind ja so auch so unterschiedlich. Und es ist gar nicht so leicht irgendwie. Weißt du, die Leute, die sich über Misstrauen verbinden in diesen Misstrauensgemeinschaften, das ist ziemlich leicht. Für die ist es klar definiert, was die verbindet. Es ist viel schwieriger, sich über Hoffnung zu verbinden. Es kostet viel mehr Anstrengung und gleichzeitig glaube ich, am Ende lohnt es sich viel mehr.
Ich glaube auch, dass es das Individuum glücklicher macht. Uns als Gesellschaft sowieso, aber auch individuell. Ja, Mensch, das war ja schon fast mein Herz. Du kennst mein Herz ja gar nicht. Nee. Ich habe ja heute das Herz mitgebracht und weil wir jetzt direkt hier losstarten mussten mit Aufnahme, habe ich es dir nicht verraten, aber du hast schon fast, wir gehen in eine Richtung, Thea.
Fast als gäbe es etwas, was uns verbindet.
Ja. Oh, lass uns zum Stachel kommen.
Der Stachel der Woche.
Ja, also als Einstiegsfrage für unser Thema habe ich mir überlegt, Thea, wir sind ja beide kirchlich sozialisiert.
Extremst.
Yes.
Also nicht extremst. Also, nein, nicht extremst im Sinne von.
Radikalisiert.
Nein.
Radikal lutherisch bist du sozialisiert.
Und reformiert.
Und reformiert.
Ich bin ja beides. Ich bin lutheranisch. Oh Gott. Lutherisch und reformiert.
Wow. Und international. Mehr geht nicht in einem Menschen. Also Thea, du
von wegen mit Protestantismus ist keine Weltkirche.
Mit all deiner Sozialisierung, wenn wir über das evangelische Gesangbuch reden, was sind deine Lieblingslieder daraus?
Ich habe so viele.
Oh, wow.
Nein, ich muss da wirklich gestehen, ich bin ja auch so sozialisiert worden, dass ich sehr viel, also ich bin ja eher, ich sag mal so, traditionell aufgewachsen. Mhm. Also gar nicht mehr so sehr mit, also auch mit Popmusik. Ich habe auch in Chören gesungen, in Jugendchören, Kinderchören. Und wir haben da auch sehr viel, ich sag mal, das, was in den 90er Jahren so christliche Popmusik war. Damit bin ich auch aufgewachsen. Und gleichzeitig bin ich halt auch mit dem klassischen an der Orgel im Gottesdienst evangelisches Gesangbuch aufgewachsen. Und deswegen, glaube ich, trage ich beides in mir. Ich habe eine große Affinität auch zu den Klassikern. Und ich mag sehr gerne, kennst du Danke,
singst du jetzt oder
nein,
warum räusperst du dich?
Nein.
Sing sie vor.
Hier, kennst du Danke dem Herrn?
Danke.
Nein, nicht das.
Danke dem Herrn. Komm schnell rein, im Kanon.
Danke dem Herrn. Was? Okay. Das meinte ich nicht. Ich meinte so. Das anders. Es gibt ja vielleicht mehrere Lieder.
Wäret ewiglich.
Das mag ich auch, wirklich. Das klingt jetzt so, als würden wir das...
Wenn man tief angestimmt hat, dann landet man am Ende irgendwo im Tiefkeller.
Richtig. Und ein Lied, was man nicht zu hoch anstimmen darf, ist Danke dem Herrn, das, was ich wirklich meine. Danke dem Herrn.
Ah ja.
Danke dem Herrn, das war sehr hoch. Und wenn man das zu hoch anstimmt, dann kriegt man wirklich Schwierigkeiten. Und das mag ich so, weil erstens haben wir das bei unserer Hochzeit gesungen. Zweitens ist es vierstimmig. Ich mag mehrstimmige Sachen.
Mhm.
Und ich finde die Melodie sehr schön.
Oh wow, da kann ich einsteigen. Ich bin groß geworden mit, ich bin ja übrigens auch, du hast mich so angeguckt, als ob ich schon mit Worship-Musik im Kinderbett gelegen
hätte.
Also
man muss, dem war nicht vielleicht so. Kann man transparent machen, dass wir heutzutage schon ein bisschen anderen Musikgeschmack, also anderen christlichen Musikgeschmack haben.
Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich von christlichem Musikgeschmack habe, muss ich ehrlich sagen. Naja, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Es geht ja um, was uns geprägt hat. Also ich bin ja auch landeskirchlich, in der evangelischen Kirche im Rheinland, traditionell, bei meinen Großeltern. Also ist ja auch nochmal eine Generationenfrage. Mhm. So, ne? Also evangelisches Gesangbuch, klar, immer zu Hause, die Lutherbibel und so weiter. Ja, also ich bin auch sehr, sehr traditionell landeskirchlich groß geworden, ja. Meine Worship-Phase fing ja erst im Teenager-Alter an, als ich, naja, so, sei es drum. Haben wir auch schon viel darüber geredet, ist ja auch nicht Thema, aber wo ich gerade dran denken musste, ist, dass eins meiner drei Lieblingslieder ist nämlich Großer Gott, wir loben dich.
Yes.
Und da gibt es auch am Ende es gibt so eine Version, wo man am Ende dann auch 103-stimmig so ungefähr singt und dann noch so ausschwenkt und so. Und in meiner Familie, ich habe das, glaube ich, auch noch nie irgendwo anders so inbrünstig von Menschen singen gehört.
Da habe ich auch so schöne Chorerinnerungen dran. Wir haben das bei uns im Chor gesungen und zwar auch zusammen mit einem Bläserkreis. Mhm. Und dann so Call-and-Response-mäßig und krass. Also da gibt es so wunderschöne Arrangements.
Ja, die ich jetzt gar nicht anstimmen möchte, denn ich treffe das.
Könnte ich auch gar nicht. Ich bräuchte dafür einen Bläserkreis.
Ja,
und
ja, aber,
vier weitere Stimmen.
Aber ich sehe, du hast mehr Lieder noch.
Ja, Vertraut den neuen Wegen, finde ich sehr schön.
Ach ja, auch inhaltlich sehr schön.
Finde ich sehr schön. Bewahre uns Gott.
Mhm.
Behüte uns Gott.
Ich mag irgendwie hat das so ein...
Ich mag ja so melancholisch.
Ja.
Ich mag ja so traurige Lieder ganz gerne.
Ja, mir war das immer zu traurig.
Ich mag, also wenn es Moll ist, dann bin ich schon mal dabei.
Ich habe noch aufgeschrieben, Gott ist gegenwärtig.
Mhm. Das ist auch so ultra fromm, ne?
Aber
auch,
halt, ja. So weil nämlich, das ist eigentlich erst mir wichtig geworden in Tansania. Und das
Schlagt
ist ja das,
die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Genau, und jetzt darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Denn also, das in meinem FSJ mit der VWM nach dem Abitur in Tansania bin ich ja in der lutherischen Kirche gelandet und habe dann ja erst wirklich verstanden, glaube ich, was Kolonialismus und Kirche bedeutet. Mhm. Denn im Prinzip, und das finde ich auch nochmal interessant, wenn wir gleich auch über das evangelische Gesangbuch sprechen, hat das ja nicht nur Auswirkungen in Deutschland, sondern weltweit. Denn in vielen unserer Mitgliedskirchen in Asien und Afrika singen wir ja all diese Choräle in unterschiedlichen Sprachen. In Tansania zum Beispiel auf Swahili. Und in der Gemeinde, in der ich war, wurde gottesgegenwärtig immer am Anfang des Gottesdienstes gesungen. Und dann war so krass. Es war ein riesen Gewusel und Getrubel in der Kirche. Aber in dem Moment war es so, bam, jetzt ist es irgendwie, das war so ein heiliger Moment. Und das war etwas, was mich, ich hatte ja vorher meine Freikirchenphase und so auch, ne? Und am Anfang in der lutherischen Kirche dachte ich, ach du grüne Neune, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Bin ich bei den Katholiken oder was soll das hier? Ich kannte ja auch nur uniert aus Deutschland.
Auch noch also auch nicht. Uniert.
Ja, also ich weiß,
also nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, genau. Und
Entschuldigung, das klingt im Rheinland. Oh Gott, das darf ich sagen. Ich habe nichts
Sie
gegen uniert,
zurück.
Wirklich. Ich bin ja uniert in Person quasi, es tut mir leid. Uniert
aber
ist toll.
Vielleicht sagt das, was hast du was gegen dich selbst? Okay, das
Whoa,
ist jetzt auch nicht hier.
Lass uns jetzt hier nicht
aber wenn wir jetzt da anfangen, dann.
Aber bei Gott ist gegenwärtig, genau das, was du gerade zitiert hast, das habe ich auch mal in einem Artikel geschrieben. Irgendwo wurde ich weiß gar nicht mehr, Chrismon, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo wurde ich nach meinem Lieblings-EG-Lied, glaube ich, gefragt. Und dann habe ich das Lied auch genannt und habe gleichzeitig aber geschrieben, dass ich es eigentlich schade finde, dass ich es nicht mehr so singen möchte, weil genau diese Zeile, die du gerade auch gesagt hast, seitdem wir uns auch intensiver mit sexualisierter Gewalt in der Kirche auseinandersetzen, Machtmissbrauch und so weiter, hat das für mich leider so ein Geschmäckle bekommen. Deswegen ist Gottes Gegen werde ich auch leider nur in Klammern. Ohne dass ich das jetzt hier für andere natürlich canceln will. Ich habe von mir gesprochen. So, also. Und dann aber auf Top 1. Ich habe das jetzt so steigernd gemacht. Ja? Nee, Gottes Gegenwärtig ist auf Platz 3 und dann kommt großer Gott. Und ey, jetzt kommt Platz 1 von guten Mächten.
Oh ja. Oh Gott. Ich habe ja gesagt, dass ich traurige Lieder mag, aber das ist wirklich, jedes Mal, wenn ich das singe oder wenn wir das singen, muss ich an Dietrich Bonhoeffer in der Zelle denken. Es ist so krass.
Ich singe das ja jeden Tag, das Lied.
Was?
Weil ich bin ja selber damit groß geworden und bei mir wurde das auch oft als Gute-Nacht-Lied gesungen. Und seitdem unsere Kinder auf der Welt singen, also seit 10,5 Jahren, wir singen das jeden Abend. Egal wo wir sind.
Die erste Strophe.
Und auch wenn nichts mehr geht. Also wir haben jetzt nicht jeden Abend das perfekte Blümchenabendritual, ja? Mit wir schreiben unsere Gefühle auf und Gute-Nacht-Geschichte und jedes Kind darf auch mal 10 Minuten lesen und so weiter. Das jetzt nicht, ja? Im Idealfall sähe meine Welt so aus, tut sie nicht. Aber selbst wenn nichts davon, was ich gerade aufgezählt habe, läuft, dann ist es so, ich glaube, unsere Kinder können kaum einschlafen ohne dieses Lied. Also das singen wir jeden Abend. Auch wenn wir auf Freizeiten sind, auch wenn wir weiß Gott wo sind. Das ist so das. Und danach ist dann auch Schicht im Schacht, wie man bei uns im Ruhrpott sagt.
Mhm. Ach, wie schön.
Ja.
Ein sehr schönes Lied. Ja, könnte auch auf meine Top 5 oder so kommen.
Ach, 5 hat es geschafft, gut.
Ja, nee, weil ich vorhin schon 3 genannt habe.
Mhm. Ja, ja, ich weiß.
Ich will jetzt keins der genannten rausschmeißen, aber das ist definitiv mit auf der Liste der schönsten Iggy-Lieder. In my opinion.
Ja, und interessant ist ja bei dem Lied auch, da gibt es ja im evangelischen Gesangbuch 2, ne? 2 Melodien.
2 Melodien, ja.
Mhm. Und ich kenne nur die, also die eine kenne ich natürlich auch, aber die vergesse ich immer. Muss ich jetzt nicht singen.
Ja.
Du überlegst gerade, als ob du gleich wieder anstimmst.
Ich auch gerade nur das eine an.
Naja, egal. So, worum geht's eigentlich? Vielleicht fangen wir jetzt
Warum reden wir über das evangelische Gesangbuch,
und
Sarah?
Unsere kindliche Prägung damit. Ich finde das evangelische Gesangbuch übrigens auch total wichtig. Ich habe letztens erst wieder reingeschaut. Ich finde das auch in Trauermomenten und in unterschiedlichen Übergängen im Leben, ob das jetzt Tod, ob das aber auch Morgengebet einfach nur ist oder so. Also es hat ja wirklich vieles auch, womit ich auch viel mit anfangen kann. Zugleich fehlt mir persönlich da auch mehr gendersensible Sprache.
Mhm.
Und gleichzeitig mag ich es einfach, dass es verschiedene Lebensbereiche und verschiedene Situationen auch abdeckt und da auch zu vielem da was zu finden ist. Hatte ich erst letztens wieder, als ich es brauchte. So, das auch nochmal. Aber worum geht's jetzt? Die Kirchenkonferenz der EKD und der Rat haben im März 2026 die vorläufige Liederliste für das neue evangelische Gesangbuch beschlossen. Und diese Liederliste ist Grundlage für die Schlussredaktion. Daraufhin wurde diese Liederliste auch veröffentlicht. Es wurden über 17.000 Lieder gesichtet, rund 1.500 sind in der engeren Auswahl. 550 Gemeinden haben einen Probedruck getestet, rund 600 Lieder im Stammteil sind zu erwarten und so weiter. Ja, also es ist ein Riesending. Endgültiger Beschluss ist für 2027 angestrebt. Veröffentlichung 2028, 2029 und jetzt halte ich fest mit einer Auflage in einer digitalisierten Welt von 5 Millionen.
Boah.
Das ist ein Bestseller.
Puh.
Auf Anhieb ein Bestseller.
Mhm.
Also ja, faszinierend. Und naja, das hat jetzt zu sehr viel Diskussion gesorgt.
Ja.
Diese Liederliste, die veröffentlicht wurde. Und wir haben uns vieles angeschaut, wir haben mit unterschiedlichen Menschen gesprochen und die Vereinte Evangelische Mission hat ein Statement auch dazu jetzt veröffentlicht und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, auch nochmal ausführlich. Wir haben es ja schon mal angedeutet, aber ausführlich uns dem Thema in einer ganzen Folge zu widmen. Und dabei ist es wichtig, dass wir eine Triggerwarnung aussprechen. Mhm. Wenn ihr jetzt weiterhört, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir über Queerfeindlichkeit nochmal sprechen auch, dass wir über sexualisierte Gewalt reden, dass wir auch Namen nennen werden. Und wenn euch das nicht gut tut oder ihr dabei schon jetzt merkt, wenn ihr das hört, uiuiui, das kann ich jetzt nicht, dann schaltet lieber ab und hört uns beim nächsten Mal wieder.
Mhm.
Aber das war uns jetzt wichtig, das auch nochmal hier zu sagen, bevor wir anfangen, darüber zu reden. Ja, so viel erstmal.
Genau, also die Liste ist öffentlich, was schon mal eine super Sache ist, finde ich. Also man ist es ja bei Kirchen auch manchmal so ein bisschen gewohnt, dass Sachen einfach beschlossen werden, hinter verschlossenen Türen, ein illustrer kleiner Kreis, macht so eine Auswahl und dann ist das einfach so. Hier hast du dein neues Gesangbuch, fertig.
Ja, und gleichzeitig gab es diese Liste jetzt, die wurde veröffentlicht. Und dann sagt die EKD selbst, die Prüfung zu AutorInnen, die kommt dann erst jetzt irgendwann. So, also, und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt für viele. Und das ist ja auch in dem Statement der Vereinten Evangelischen Mission, wird es auch nochmal thematisiert. Warum kommt ein ethischer Fachbeirat jetzt erst? Wer sitzt eigentlich am ersten Tisch derer, die darüber entscheiden, was reinkommt, die 17.000 Lieder sichten? Und warum veröffentlicht man das, bevor da auch diverse Fachleute drüber schauen? Und wer sitzt da eigentlich am Tisch auch beim Mitentscheiden? Ist das eine weiße akademische Gruppe und aus welcher Perspektive wurde eigentlich die Vorauswahl getroffen?
Denn es ist ja nicht so straightforward, ne? Also es reicht ja nicht einfach nur, wenn KirchenmusikexpertInnen sich da zusammensetzen und sagen, okay, was ist aus rein musikalischer Sicht jetzt hier irgendwie gut damit reinzunehmen, sondern da sind ja auch so viele weitere Aspekte, ne? So wie wir vorhin auch beim CSD gesagt, das hat eine politische Komponente. Mhm. Selbst der CSD selbst an sich hat eine politische Komponente, es hat Gründe. Auch hier ist es so, dass es eben nicht einfach nur straightforward um eine Liedersammlung geht, sondern da hängt so vieles mit zusammen. Du hast vorhin in der Triggerwarnung auch genannt, dass es ja auch, wir können nicht über diese Liederliste reden oder über das neue Gesangbuch reden und über die Auswahl und über die KomponistInnen und TextschreiberInnen reden, ohne auch über Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt und Probleme in der Kirche zu reden. Mhm. Es ist eben nicht nur, also man kann das nicht losgelöst voneinander sehen. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, wer in dieser Auswahl im Moment drin ist.
Genau, und deswegen haben wir euch ein bisschen was zusammengestellt für diese Folge. Also, wir werden auf ein paar Namen eingehen, über die manches belegt ist und manches auf Social Media ja vielleicht auch behauptet wird. Das werden wir aber auch kennzeichnen. Und wir wollen euch nochmal versuchen zu erklären, warum das bei manchen einfach auch problematisch ist und was das vielleicht für Auswirkungen hat, was man zuerst so gar nicht auf dem Schirm hat, weil man denkt so, ach Mensch, aber die sind doch eigentlich...
Ist doch ein netter Song.
Ja, und das ist doch, ist doch so schlimm, ist die Person doch jetzt auch nicht so, ne? Und dann gab es ja auch vom Yeet-Netzwerk einen Community-Post, wo ich ja auch mitgemacht habe. Und da muss ich sagen, bin ich, als der gepostet worden ist, da war ich noch so vorbelastet von all den furchtbaren Kommentaren auf meinem Instagram-Account, dass ich mich da überhaupt nicht in die Kommentarzeilen reingestürzt hatte, sondern das weit von mir gehalten habe. Und jetzt habe ich sie dann zur Vorbereitung der Folge doch mal gelesen. 650 Kommentare sind's. Da habe ich mich durchgeschlagen. Und da haben wir euch auch vier Argumente mitgebracht, die in diesen Kommentarspalten geäußert wurden und über die wir auch gerne reden würden, weil da auch in der Gegenwehr, in der Kritik, an der Kritik quasi, auch, finde ich, wichtige Punkte sind, über die wir mal sprechen. Und dann kommen wir am Ende nochmal auf die Machtfrage, das, was wir gerade schon angedeutet haben, und auch nochmal auf die protestantische Idee der Trennung von Werk und Person zu sprechen. Und ja, das ist so das, was euch erwartet. Und ich steige einfach mal ein mit unserem katholischen Freund und Prediger Johannes Hartl. Wir haben schon öfter, was heißt öfter, wir haben einmal über ihn gesprochen und da gab es auch viel
Reaktion.
Da haben Menschen reagiert. Richtig. Was ja erstmal sehr neutral ist. Ja, also Johannes Hartl, wir haben über ihn gesprochen, katholischer Theologe und in Augsburg. Und von ihm ist auch ein Lied in der Vorschlagliste. Und das Problematische nochmal an Johannes Hartl ist, dass er sich selbst, finde ich, das ist ein protestantisches evangelisches Gesangbuch und er nennt sich selbst Protestantenschreck. Und bejaht das auch im Interview, nennt auch die historisch-kritische Theologie amputierte Religion und Geschwafel. Das finde ich schon interessant, warum man so jemanden dann, so jemands Lieder dann so veröffentlicht. Und da gab es auch irgendwie so ein Hin und Her mit EKD und so. Und dann wurde ihm gesagt aus EKD-Seite, das sei eine Scheindebatte gegen selbsterrichtete Pappkameraden und irgendwie solche Sachen sind da so gefallen. Aber was ich viel gefährlicher finde, ist, dass er im Februar 2025 und 2026 als Redner bei der ARC in London, also die Alliance for Responsible Citizenship, gesprochen hat. Das ist eine Konferenz bzw. eine Vernetzwerkung religiöser Rechter, die sozusagen auch im Schulterschluss mit rechtspopulistischen Kräften sich da zusammentun. Mhm. Und sehr offensichtlich da das Evangelium instrumentalisiert wird für nationalistische Agenten sozusagen. Ja. Und Korrektiv hat dazu auch geforscht und Kampakt und so. Also es ist auch alles echt belegbar, was das für eine problematische Veranstaltung ist. Und Johannes Hartl hat da zweimal gesprochen, also im letzten und in diesem Jahr. Und also das und sieht es irgendwie auch so nicht ein. Also er redet da irgendwie davon, dass es keine Kontaktschuld gäbe und so weiter. Und das, das finde ich schwierig. Er hat auch so ein YouTube-Video hat er veröffentlicht. Das geht irgendwie auch so circa eine Stunde, wo er dann sich auch so inszeniert, wie ich nehme ja all eure Kritik an und jetzt reagiere ich mal da drauf. Und dann sitzt er da so mit seinem Laptop und so der nette Vertraute von nebenan. Und er kann ja auch einfach fantastisch reden. Das muss man ja auch dazu sagen. Und ja, und geht und dann ist natürlich in den Kommentaren bei Yid auch, also wo er selber übrigens auch zu Wort kommt, interessanterweise, also er selber meldet sich da mehrfach zu Wort in den Kommentarspalten. Mhm. Und dann natürlich seine Anhängerschaft, die dann sagt, na ja, aber es gibt doch dieses Video und da geht ihr doch auf alle Kritik ein, schaut es euch doch an und so. Und das ist sowas, wo ich denke, ja, man kann sich natürlich als nett und freundlich inszenieren und auf Kritik eingehen. Das ist mir schon auch klar, dass dass er da auch Antworten drauf hat. Ne? Das ist ja ein kluger Mensch, der redegewandt ist und da auch was zu sagen kann. Und gleichzeitig ist es aber dann auch so eine Vernetzwerkung in dieser Szene, die ich wirklich gefährlich finde. Und ich finde, wenn die EKD sein Lied druckt, dann ist das nicht nur irgendwie ein Geschmack, dann ist das irgendwie auch so eine Legitimierung dessen, wofür er steht. Ja. Und genauso wie so KomponistInnen wie Chris Tomlin und Brent Lake und das sind also viele so Worship-Songs sind da ja auch auf dieser Liste. Und auch bei denen finde ich halt so das Problematische. Diese Personen, die waren noch im September 25, haben sie den Worship bei der Trauerfeier für Charlie Kirk mitgemacht. Ja, also so auch Seite an Seite mit Trump und Vance und so. Und gerade von Chris Tomlin, da gibt es auch Lieder, wo ich auch selber schöne Jugenderfahrungen mit habe. Und da, also es fällt mir auch schon schwer. Und gleichzeitig, als der damals da bei der Trauerfeier aufgetreten ist, dachte ich, boah, das ist so krass. Und diese ganze Worship-Szene auch, ja, da sind auch Lieder drin von Bethel Music, aber auch von Hillsong United. Und gerade bei Hillsong United, vielleicht nochmal zu erwähnen, es gibt diese fantastische Podcast-Reihe Toxic Church, wo auch sehr klar nochmal auch aufgedeckt wird, wie Machtmissbrauch in dieser weltweiten Community von Hillsong auch funktioniert. Dann hat Brian Houston, der war da der Leiter so oder Gründer oder Mitgründer, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall eins dieser ganz hohen Tiere da, der trat 2022 nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt auch zurück. Und Hillsong schloss auch, ist auch dokumentiert, queere Menschen aus Leitungsrollen aus und so. Und auch da hat Korrektiv darüber auch berichtet, auch über den Umgang mit Spenden bei Hillsong Germany und so. Und ich meine, klar, wir haben in der evangelischen Kirche auch uns was auf die Fahnen zu schreiben hinsichtlich sexualisierter Gewalt und so. Aber gleichzeitig ist der Unterschied bei Hillsong United auch, dass da ja wenig so zu sehen ist, wie das aufgearbeitet wird. Damit können wir als evangelische Kirche jetzt auch nicht nur glänzen, das sei natürlich auch erwähnt. Aber gleichzeitig ist da so viel im Raum bei Hillsong United, und wenn man diese Lieder mit in einem evangelischen Gesangbuch druckt, dann finde ich, muss man sich auch Gedanken darüber machen, wen wir und welche Strukturen wir damit finanzieren. Denn die bekommen ja Tantieme darüber. Und dann finanzieren wir den Ausschluss queerer Menschen mit. Das muss man, dem muss man sich dann auch stellen. Also das muss man dann auch wissen und auch sich dessen bewusst sein, dass man das dann so machen will.
Darf ich nochmal auf was anderes zu sprechen kommen?
Mhm.
Was du hast es jetzt vor ein paar Minuten gesagt und es beschäftigt mich gerade immer noch, dieses ich nehme alle eure Kritik auf und wenn ihr wissen wollt, was ich darauf zu sagen habe, dann schaut mein Video.
Mhm.
Ich finde das so krass, wie so mediengewandte Menschen wie Johannes Hartl, aber auch andere, die in dieser Szene sind, das so unglaublich gut meistern können, dieses Clickbait quasi.
Mhm.
Also ich sag jetzt etwas Provokantes, lass dann sozusagen den Shitstorm kommen. Ich weiß sehr wohl, dass was ich sage, weil, ne, also du hast ja vorhin gesagt, er ist sehr wortgewandt.
Mhm.
Er ist ja, das ist ja buchstäblich sein Forschungsthema, ja, religiöse Sprache und Manipulation durch Sprache und so weiter. Er sagt etwas, haut das einfach mal so raus, das, und dann lässt er sozusagen den Shitstorm kommen. All die Leute, das ist ja alles, das sind ja alles Kommentare, das sind ja alles Klicks, das ist alles Engagement sozusagen mit seinem Content. Ich benutze jetzt bewusst auch, weil ich weiß gar nicht, ob es deutsche Worte dafür gibt, aber es ist ja genau dieses, ich sage was, du kritisierst es, dadurch bekomme ich mehr Aufmerksamkeit und wenn du wissen willst, was ich dazu sage, dann musst du mein Video schauen.
Mhm.
Klick hier, so, you'll never believe what Johannes Hartl said against, bla bla bla, und dann musst du da draufklicken und das, so geht das immer weiter, immer weiter und so wächst und wächst und wächst auch seine Bekanntschaft und überhaupt so, diese Bekanntschaft dieser Szene finde ich faszinierend, wie die das
total
managen.
Und auch, dass er bei dem Yeet-Post auch selber ja in die Kommentarspalten. Ja. Das ist ja auch, das ist ja nicht nur
so richtig engagiert.
Ja. Impulsiv will ich jetzt mal auch was sagen. Da ist ja eine Strategie dahinter. Und das,
richtig.
Und das denke ich manchmal bei dem, was du jetzt auch eben gesagt hast, ne, wie inszeniert und geplant das alles ist, wo ich manchmal denke, da sind so viele Menschen, die checken das, glaube ich, nicht.
Ja.
Und die werden so benutzt.
Fallen darauf
auch
rein,
ja. Also das klingt jetzt vielleicht auch so überheblich.
Mich regt sowas auch auf. Ich bin auch so ein Kandidat, die dann irgendwie sagt, ja, da muss ich jetzt was sagen. Das kann man doch nicht so stehen lassen. Da muss ich doch jetzt was sagen. Aber gleichzeitig ist das halt, man muss sich dessen bewusst sein. Und man kann ja nicht auch, man kann auch nicht immer nichts sagen und das einfach ignorieren. Man kann Sachen einfach auch häufig nicht so stehen lassen. Und es ist dann auch wichtig, dass bestimmte Leute darauf antworten, dass nochmal eine andere Sichtweise auch darlegen, weil ansonsten ist man ja wirklich, bleibt man ja wirklich nur in seiner Bubble.
Mhm.
Und ich bin ja auch wirklich Leuten wie zum Beispiel Thorsten Dietz, Friend of the Podcast, auch total dankbar, dass er und andere Podcast-FreundInnen von uns, von Schöner Glauben und vom Yeet-Netzwerk und so weiter, die dann da auch mitmachen in diesen Diskussionen, weil es ist wichtig, dass da auch nicht nur diese eine Sichtweise immer wieder recycelt wird und immer wieder bestätigt wird, sondern dass da auch mal eine andere Sichtweise steht. Finde ich total wichtig. Und gleichzeitig muss man eben sich bewusst sein, dass da auch eine Strategie hinter ist.
Mhm.
Hinter diesem Comment, also dieses, Engagement Farming.
Ja, und gleichzeitig müssen, also ich bemerke so Tendenzen ja auch bei uns, ne? Auch wenn wir jetzt schon wieder über Johannes Hartl sprechen.
Ja, ja,
ist
das beschäftigt
ja auch so,
uns.
Dass das, nee, ich meine, das ist ja auch so, das pusht ja dann auch unseren Algorithmus, ne? Also wenn man sich jetzt mal anschaut.
Meinst
das können
du, das
die
ist
Leute,
so ein gegenseitiges Geben und Nehmen?
Nee, Leute, die uns jetzt vielleicht skeptisch zuhören, denken sich, klar, das können die beiden jetzt so sagen. Schaut euch mal euren Kommentar an, als ihr die Folge über Johannes Hartl gemacht habt. Dann hat euer Post eine riesen Reichweite bekommen und euer neu gegründeter Instagram-Account hatte mal gut 300 neue FollowerInnen danach. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Und so für mich oder für uns können wir ja sagen, dass wir, ey, wir waren so erschöpft danach. Ne? Ey, wir waren fix und alle. Und das ist ja echt nur, das ist ja ein Bruchteil von der Anzahl, die so ein Johannes Hartl da hat. Ne? Mhm. Also es ist ja irgendwie so ein Klecks und dann denke ich mir, ey,
Fulltime-Job eigentlich.
Das will ich nicht jeden Tag haben. Das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt veröffentlichen, damit es nicht...
Ich meine, ich fahr morgen in Urlaub. Ich wollte doch gerne Urlaub
machen. Ich meine, ihr hört jetzt den Podcast, ihr hört jetzt auch unsere differenzierte, ausführliche Darlegung. Andere Leute gucken sich vielleicht so ein Reel nur an.
Ja, und dann
und denken
kommen sie
sich, also das ist ja diese Short-Format, wie heißt das? Also, es ist ja alles sehr verkürzt.
Ja, total.
Und sehr, wirklich nur so, ja, man kann gar nicht alles in einem Reel darlegen, wie wir es jetzt in einer einstündigen Podcast-Folge machen.
Genau, und gleichzeitig spielen wir ja aber auch teilweise, und da sehe ich mich auch selber selbstkritisch, das Game auch mit.
Klar.
Und ich bin so ermüdet die letzten Wochen davon und merke ja auch, wie Menschen, die mich persönlich kennen, dann auf Social Media wahrnehmen und jetzt nicht sagen, oh Sarah, du bist ein völlig anderer Mensch. Aber schon so sagen, boah, ist aber alles ganz schön verkürzt. Und dann denke ich auch so, ja, es sind auch nur 90 Sekunden in so einem Reel. Also was soll da, was denkst du, was da ausführlich überhaupt passieren kann? Also,
ach, ist es verkürzt?
Und ich gebe mein Bestes oder wir geben unser Bestes, aber es ist eben verkürzt. Und ja, ich meine, wir sind da auch in so einem Findungsprozess, wie wir das auch mit der Stacheln und Herz Instagram-Seite und so machen. Mhm. Und auch bei Mojomi bin ich stiller geworden, weil ich da auch manchmal nicht mehr weiß, so oh, wie und
habe ich überhaupt und Kapazitäten jetzt für den Shitstorm?
Ja, und will ich da auch überall so mitschreien? Und was tue ich eigentlich auch, wo bin ich Teil des Problems der gesellschaftlichen Spaltung, wenn ich da so mitschreie? Mhm. Aber gleichzeitig finde ich es dann auch erschreckend, wie wenig Aufmerksamkeit man bekommt, wenn man es nicht tut.
Ja.
Jetzt geht es mir ja nicht nur um Aufmerksamkeit, aber ich kann
es geht
mich
ja um
nicht,
die Sache auch, ne?
Ja, aber ich kann mich jetzt auch nicht frei machen davon zu sagen, naja gut, dann haben es nur 30 Leute gesehen und aber daneben habe ich einen Post, den haben 300.000 Leute gesehen. Aber das macht mir gar nichts, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Stimmt nicht. Ja.
Wollen wir nochmal eine weitere Person nennen, deren Lied auch in dieser Vorauswahlliste steht? Mia Friesen.
Co-Pastorin. Auch mal eine Frau jetzt.
Ja.
Nach allen Männern.
Ja. Das ist ja etwas, was man auch zu Recht beklagen kann an dem bisherigen evangelischen Gesangbuch. Ich glaube, unter den KomponistInnen sind vor allem Komponisten oder auch was die Textschreiber.
Unsere Top-Lieder waren ja gerade auch, glaube ich, nur von Männern, ne?
Mag ja sein. Und Männer können ja auch gute Songs schreiben, das wollte ich denen jetzt gar nicht absprechen.
Nee. Sind ja auch nicht alle Männer so. Also
not
so, gut,
all
so gute Komponisten.
Nein, okay. Also, wir wollten jetzt aber über eine Frau sprechen.
Ja, bei Mia Friesen muss ich jetzt vorher aber sagen, ich bin ja etwas voreingenommen auch.
Okay.
Da kann ich mich nicht ganz so frei machen. Da gab es ja auch mal so ein Post, wo ich auch von ihr ins Visier genommen wurde und da bin ich vielleicht etwas befangen, das will ich vorher sagen.
Dann erzähle ich einfach, wer das ist, weil ich habe keinen Vertrag mit der.
Ich auch nicht. Ich habe sie, ihre ganze Sippe, ihre Gemeinde, ihre Jugend, ich habe alles blockiert. Alles
ja, also
in ihrem Umfeld.
Sie darf auch gerne über mich sprechen, wir kennen uns nicht.
Wir kennen uns auch nicht übrigens.
Das ist ja immer das Tolle, ne?
Ja, ja.
Also, ja.
Aber
egal. Mia Friesen, Co-Pastorin der Urban Life Church Ludwigsburg und Sängerin der Outbreak Band.
Mhm.
Hat in früheren Posts häufig oder hat bereits antifeministische und homofeindliche Ansichten verbreitet. Und besonders stark kam sie auch bei uns sozusagen, war sie auch bei uns auf dem Radar, als sie in Reaktion auf die Predigt beim Abschlussgottesdienst vom Kirchentag 2023, Friend of the Podcast, Pastor
of Honeycup,
Quentin Caesar, ja, der hatte gepredigt, war deswegen auch Ziel rassistischer Hetze online geworden und auch andere, die sich für Minderheiten in der Kirche einsetzten, hat sie dann öffentlich als Ursache für Kirchenaustritte benannt.
Mhm.
Und hat dann auch im Kontext des Kirchentags gepostet ein historisches Foto von Geistlichen während der NS-Zeit beim Hitlergruß.
Mhm, ja, das war
und
das
hat dazu eine Caption geschrieben: Die Kirche hat schon immer die Zeichen der Zeit erkannt, versehen mit den Hashtags EKD und Kirchentag. Wurde deswegen auch sehr stark kritisiert, hat das nicht zurückgenommen, hat da auch keine Reue gezeigt und hat das so einfach, ja, wie gesagt, also sehr klar bezogen auf die EKD und den Kirchentag, diesen Vergleich eben mit den deutschen Christen während der NS-Zeit gezogen. Und ja, dann übernimmt sie auch die US-Kampfparole der Rechten, Go Woke, Go Broke, sehr häufig. Und auch direkt geht es da ihr um Kirchenkritik und wendet das auch explizit auf Kirche an und sagt, Go Woke, Go Broke macht nun mal auch vor der Kirche nicht Halt. Und sie hat auch ein großes Netzwerk, also sie ist auch verbunden mit vielen anderen InfluencerInnen. Zum Beispiel auch mit dem Ketzer der Neuzeit, Leonhard Jäger. Und Leute in diesem Netzwerk verfolgen auch laut Medienrecherchen eine rechte Agenda.
Wobei da muss man ja... Gott, dass ich mal Mia Friesen verteidigen würde.
Ich habe von dem Netzwerk gesprochen.
Ja, ja, genau. Aber da ist sie ja gar nicht, glaube ich, so direkt drin, sondern ihre Schwägerin Jasmin Friesen, die jetzt auch Friesen heißt oder schon seit, weiß ich nicht wie lange, die vorher auf jeden Fall anders hieß und sich in die Friesen-Familie eingeheiratet hat. Und da ist vor allem...
Eingeheiratet? Oh Gott.
Ja, also da muss man, glaube ich, nochmal differenzieren zwischen Jasmin und Mia Friesen, die nicht miteinander verheiratet sind, sondern...
Das fände ich auch.
Das wäre mit deren Glauben wahrscheinlich auch nicht so vereinbar. Ja. Jedenfalls... ist es, glaube ich, Jasmin
Friesen,
die mehr mit.
Aber es ist eben dieses Netzwerk, in dem alle so ein bisschen sich kennen und sich auch gegenseitig mehr oder weniger miteinander zu tun haben, die auch eine auch politische Beziehungen haben. Und ich finde auch gerade, also was du vorhin gesagt hast über Johannes Hartl und die Art und Weise, wie er sich selbst ja auch bezeichnet, und so, protestantische Kirche, aber Protestantismus an sich auch so krass kritisiert und sich so stark davon löst. Auch hier siehst du, Mia Friesen vergleicht die EKD und den Kirchentag quasi mit den deutschen Christen von damals. Und warum will man solche Leute? Also es ist doch ganz klar, dass sie nicht wohlwollend sind der evangelischen Kirche gegenüber.
Ich glaube,
warum nimmt man Songs von diesen Leuten mit in diese Liste?
Ich glaube, es hat so ein bisschen diesen Pippi-Langstrumpf-Effekt, ne? Also ich bin ja öfter mal in so Pfarrkonventen, also Dienstveranstaltungen, Diensttreffen von PfarrerInnen. Und dann halte ich einen einstündigen Vortrag über Rassismus und Kirche und erwähne mit keiner Silbe Pippi Langstrumpf. Was aber vor allem weibliche Pfarrerinnen im Kopf haben, ist dann bei Rassismus gleich und Tradition.
Was darf ich alles nicht mehr?
Darf ich meinen Enkelkindern noch Pippi Langstrumpf vorlesen? Das ist ungelogen, ne? Ich rede eine
Obwohl
Stunde lang.
Obwohl du nicht
Nein.
erwähnt hast.
Ich rede eine Stunde lang.
So Elephant
lang.
In the Room mäßig.
Mhm. Rede ich über Rassismus und Kirche, über Definition von Rassismus, über Kolonialgeschichte etc. und so weiter, ja? Und dann ist die erste Frage von einer Pfarrerin, und das nicht nur einmal: Darf ich meinen Enkelkindern noch Pippi Langstrumpf vorlesen? Und ich denke mir so, hä? Wie sind wir jetzt da hingekommen? Also, es ist, aber das ist ja auch was, ein Phänomen aus den Medien. Was darf man noch, was darf man nicht? Man darf es übrigens alles, sage ich immer. Das ist nicht so. Und dann kommt ganz fies oft: Sie haben ja auch gerade erwähnt, dass Sie Kinder haben. Lesen Sie ihnen Pippi Langstrumpf vor. Weil ich gebe denen ja keine Antwort darauf, was sie dürfen oder nicht dürfen. Sie sind erwachsene Menschen, darf man machen. Kommt man nicht für ins Gefängnis so. Und dann lesen sie das denn vor. Und wenn ich dann sage, ich lese das nicht meinen Kindern vor, dann gleich so, ja, und damit sagen sie ja gleich. Ich so, nein, ich habe ihnen keiner selber gesagt, sie dürfen das nicht. Sie dürfen das. Machen sie das doch. Nur weil ich das
nicht
mache.
Ich mach's halt nicht, ja.
Ich mach's halt nicht. Meine Güte, dafür singe ich jeden Abend Bonhoeffer.
So, also, darf ich das denn?
Ja. Ja. Und weißt du, ich glaube, das hat so diesen Effekt von, das ist mir fast egal alles, was ich jetzt über Kolonialismus und Pippi Langstrumpf gehört habe. Es ist halt so eine schöne emotionale Erinnerung. Und die Lieder von Mia Friesen, die sind halt wirklich auch, muss ich auch sagen, ich kenne auch Lieder, wo ich schon mal im Gottesdienst saß und dachte, boah, ist das ein schönes Lied. Und mich jemand anders darauf aufmerksam gemacht hat, dass das ein Lied von Mia Friesen ist. Und ich so, oh, upsie. Und das finde ich ist so die Gefahr dabei, dass wir genau das über Generationen weitergeben, diese schönen Gefühle, auch in Bezug auf Pippi Langstrumpf, ja, ist das ja auch so, dass wenn ich das, und deswegen lese ich es meinen Kindern nicht vor, ich gebe dieses schöne Gefühl weiter und gleichzeitig gebe ich koloniales Gedankengut weiter, was sie auf einer emotionalen Ebene verinnerlichen. Und da möchte ich einfach einen Bruch machen. Und das würde ich mir auch für ein evangelisches Gesangbuch wünschen, dass wir auf einer emotionalen Ebene da einen Bruch machen. Und da kann das Lied noch so schön sein. Und also vielleicht kommen wir da noch mal kurz zu sprechen von über die protestantische Idee der Trennung von Werk und Person. Vielleicht ist das so ein Punkt jetzt, um nochmal darauf einzugehen. Nathalie Elitt, auch Friend of the Podcast, die hat schon häufiger in ihren Vorträgen redet sie über die Problematik der Trennung von Werk und Person hinsichtlich Rassismuskritik und Antirassismus. Und sie kritisiert halt, dass genau diese protestantische Trennung selektiv benutzt wird dann auch, weil sie fast immer eigentlich schon die Etablierten ja auch schützt. Und weil es halt darum geht, wer als Werk, das wir behalten, gilt, folgt eben auch der bestehenden Macht, also der Systeme dann dahinter und nicht vielleicht auch einer Sensibilität, ja, und der Schaden, der steckt halt meistens nicht nur in der Person, sondern auch im Werk. Also sie hat dann theologische Texte, die sie anfügt. Aber bei Pippi Langstrumpf zum Beispiel ist es ja auch so, dass koloniale Narrative, die sind nicht nur darin, nicht nur, wo ihr Papa in Takatuka-Land ist, sondern es sind sehr versteckte auch Sätze und Handlungen in mehreren Büchern von Pippi Langstrumpf versteckt, die sind aber nicht so offensichtlich. Und da kann Astrid Lindgren ja auch Kind ihrer Zeit gewesen sein und die war ja auch kein böser Mensch und so. Ne? Also das möchte ich auch gar nicht damit sagen, aber diese Denkweise wird damit eben auch weitergegeben und so eben auch in Werken. Selbst wenn ich vielleicht manches bei Liedern dieser AutorInnen, die wir gerade genannt haben, gar nicht verstehe oder gar nicht jetzt sehe, ist es ja die Haltung der Menschen dahinter, die dieses Lied geschrieben haben. Und da steckt halt mehr hinter, weil so ein Lied kein neutrales Gefäß ist, was ich irgendwie von der Biografie abtrennen kann. Und die Haltung, die verletzt, die ist häufig, vielleicht auch häufiger, als wir denken, in dem Werk drin. Und das singen wir dann einfach so weiter. Und das setzt sich auf emotionalen Ebenen ab. Und die Frage, dürfen wir da noch singen, die kommt meistens aus der Position derer, die es einfach auf einer emotionalen Ebene weiter genießen wollen und die sich ihr Wohlgefühl als Mehrheit oder als dominante Kultur nicht nehmen wollen auf Kosten von Verletzungen Betroffener. Also so nach dem Motto, weißt du, viele Menschen, gerade so bei mir, Friesen, Johannes Hartl und wie sie alle heißen, die so aus dieser evangelikaleren Szene kommen, da sind ja viele Leute, die auch über den Schöner Glauben Podcast und so weiter und auch viele Menschen, die Thorsten Dietz und Tobi Feix und so hören, sind ja Leute, die auch schmerzhafte, zum Teil schmerzhafte Erfahrungen in diesen Szenen gemacht haben. Und die werden durch das Singen solcher Lieder eventuell retraumatisiert. Und warum gehe ich dieses Risiko ein, Menschen zu retraumatisieren, die aus ihrer Frömmigkeitsrichtung rausgefallen sind, schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und vielleicht Trost und Zuflucht im Glauben bei uns suchen und dann singen wir diese Lieder und retraumatisieren Menschen, weil wir die jetzt so schön fanden und dann gehen wir halt das Risiko ein. Also diese Haltung dahinter, ne, die kann ich nicht verstehen. Auch so dieses, ja, ich habe verstanden, was die über Pippi Langstrumpf gesagt haben, ist mir aber letztendlich egal, hat mir auch nicht geschadet und deswegen gebe ich das so weiter. Und das ist auch der Moment, wo ich manchmal denke, ja, was bist, machen du, wir denn hier noch? Bist du sicher, dass dir das nicht geschadet hat, wenn dir diese Haltung so scheißegal ist, dass es weitergibt?
Naja. Nochmal zu Trennung zwischen Werk und Person. Ich muss ja gestehen, jetzt mal unter uns, wir sind ja jetzt unter uns. Ne?
Ja, hört uns keiner.
Ich habe schon auch bestimmte Songs, die ich gerne höre, wo ich weiß, dass die SängerInnen oder die KomponistInnen problematisch sind und ich sie eigentlich nicht supporten will. Auch wir können jetzt noch ganz andere Diskussionen führen über Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Music und was die auszahlen an die KünstlerInnen. Das ist eine ganz andere, ganz problematische Sache. Aber letzten Endes supporte ich ja auch bestimmte Leute, wenn ich deren Musik höre. Ja, und es ist nun mal so, es gibt bestimmte Songs, sage ich ganz offen, finde ich leider geil.
Leider geil.
Und da, das ist aber nochmal was anderes, ob ich das für mich genieße oder ob die EKD in ihrem Gesangbuch das so aufnimmt und dem auch eine, also Leuten wie Mia Friesen und so weiter auch eine Plattform gibt dadurch und eine Bestätigung gibt dadurch. Und ich glaube, was auch ein bisschen mitspielt bei diesem, warum nehmen Sie Leute, die sich so kritisch geäußert haben gegenüber der EKD, mit auf in diese Liste von Songs, die die EKD in ihren Gliedkirchen da singen will? Ich glaube, da spielt auch so ein bisschen mit, so dieses Selbstverständnis von, wir wollen ja offen sein für alle. Also nehmen wir auch KritikerInnen mit auf bei uns. Und der Johannes Hartl mag sich zwar Protestantenschreck nennen, aber wir stehen da drüber und wir trennen Werk von Person und nehmen jetzt diesen Song. Und weil wir ja so weltoffen und alle sind hier willkommen sind, nehmen wir auch von unserem größten Kritiker noch den Song und nehmen den mit rein. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss, weil genau das, was du gesagt hast, ne? Ein Ort, der für sich selbst beansprucht und sich das selbst auf die Fahnen schreibt, wir wollen Ort für alle sein, hier sollen alle willkommen sein und sich wohlfühlen, schließen damit andere Menschen aus.
Ich finde, genau das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Rassismus oder eben auch Diskriminierung, Unterdrückung ja eben nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern, und darüber sprechen wir hier, wenn wir über das evangelische Gesangbuch reden, ein strukturelles Problem ist. Also weil es eben eine Institution ist, die ein Werk kanonisiert und damit auch den Menschen, die dort zu Wort kommen oder zu Lied kommen, oder wie sagt man,
naja, Autorität, ja auch.
Autorität verleiht. Und das tut sie als Institution und eben nicht als Thea Hummel, die zu Hause Spotify hört.
Ich finde es gerade so cool, dass du kanonisiert benutzt hast. Voll cool.
Ja, ich habe mich hier auch sprachlich vorbereitet. Also ich kann ja nicht nur sagen, der Johannes Hartl, der ist so wortgewandt. Mein Wunsch ist, dass die Leute sagen, aber Sarah Wetscherer, habt ihr die mal gehört? Die hat kanonisiert gesagt.
Die kennt Worte wie kanonisiert.
Wow. Ja, und kanonisiert, finde ich, ist so ein Wort, man kann sich jetzt selber auch, also man kommt drauf, was es ist. Also es klingt nicht zu abgehoben und man versteht es vielleicht noch. Eventuell, ja, doch, ich glaube.
Googelt's einfach.
Genau. Seht euch mein YouTube-Video dazu an, da erkläre ich das. Scherz, es gibt kein YouTube-Video, in dem ich kanonisieren erkläre. Aber kommen wir nochmal auf die Kommentarspalten bei Yi zurück. Da gab es nämlich diese vier Argumente, die ich gerade angeteasert hatte, auf die ich gerne mit dir nochmal eingehen würde. Ein Argument war zum Beispiel, dass die Frage doch im Raum stehe jetzt, wo ziehen wir denn jetzt eigentlich unsere Grenze? Wenn wir jetzt bei allen die Nadel im Heuhaufen suchen und dann werden wir doch bei allen was finden, guck doch mal Martin Luther zum Beispiel mit seinem Antisemitismus. Von dem sind doch auch noch Lieder drin, über den meckert jetzt keiner. Und so Leute, und bei anderen, die wollt ihr jetzt rausschmeißen, so Punkt. Das fand ich zum Beispiel ein spannendes Argument, weil ich erstmal so dachte, oh ja.
Stimmt.
Da ist ein Punkt.
Es ist wirklich, also es ist ja nicht so, es ist ja nicht so schwarz-weiß, ne? Also es ist ja wirklich keine einfache Sache.
Ja, und gleichzeitig ist aber diese Grenze ja längst gezogen worden. Denn bei Laudato Si ist es so, dass der Autor von Laudato Si, Winfried Pilz, Schutzbefohlene sexuell missbraucht hat und das Lied Laudato Si, wo ja auch sicherlich sehr viele Kinder, inklusive mir selbst, schöne Kindheitserinnerungen dran haben, da war klar, und das ist gut so, dass das Lied nicht vorkommt. Also da wird dann doch Werk und Person plötzlich nicht getrennt.
Da sind die
und
Maßstäbe.
Das finde ich interessant.
Ja.
Das ist, also man kann sich nämlich dann nicht hinstellen und sagen, bei dem machen wir es, Bei dem machen wir es aber nicht. Bei Martin Luther finde ich es auch noch ein bisschen was anderes, weil Martin Luther im Gegensatz zu Johannes Hartl und auch seine Vernetzwerkung von Johannes Hartl keine Tantiemen mehr bekommt. Ja. Ja, also Luther lebt nicht mehr, für die es nicht wissen.
Breaking News.
Also das ist auch nochmal, das ist ein Erbe von Luther, mit dem wir leben müssen, was wir kritisch sehen müssen, auf jeden Fall.
Auch differenziert, ja.
Und gleichzeitig ist es schon auch nochmal ein Unterschied, weil auch die Vernetzwerkung Luthers, die finanzieren wir dadurch jetzt nicht. Also die antisemitische Vernetzwertung Luthers finanzieren wir damit nicht. Mhm. So, also ein anderes Argument war, das ist doch alles Cancel Culture. Bei Johannes Hartl.
Also ich sehe das nicht, dass Johannes Hartl wirklich gecancelt ist. Der steht ja, der füllt ja große Hallen, der hat viele FollowerInnen. Seine YouTube-Videos, wo er auf die vielfache Kritik eingeht von Leuten, werden vielfach geklickt und geguckt. Der ist alles andere als gecancelt. Sorry, diese Leute, die immer Cancel Culture rufen, wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt? Ich steigere mich da jetzt so ein bisschen rein. Wisst ihr überhaupt, was Cancel Culture bedeutet? Der ist alles andere als gecancelt. Im Gegenteil, es befeuert seinen Ruhm. Es befeuert seinen Ruhm. Und das kann man bei so vielen anderen Leuten sagen, die angeblich gecancelt waren, sind und null Konsequenzen für ihre Karriere, total, für ihren Ruhm, für ihre... Sorry.
Also bei Markus Lanz sitzen ja auch häufig Leute, die dann behaupten, sie würden mundtot gemacht werden, wo ich so denke,
du sitzt bei Markus Lanz. Millionen von Leuten gucken dir gerade zu. Wo bist du bitte mundtot gemacht?
Ja, aber das finde ich immer so
unglaublich,
lustig, weil dann sitzen Leute davor und auch bei Johannes Hartl so, ach stimmt, Mensch.
Nix darf man mehr.
Mann, der darf das nicht
der
mehr.
Der macht es doch. Er macht es doch. Von wegen nix darf man mehr. Sorry.
Also Johannes Hartl ist Argument. Ja auch in Bayern, die haben ja auch einen Ministerpräsidenten, der sich auch immer wieder nur gecancelt
nächstes
fühlt.
Nächstes Argument. Ich finde Cancel Culture, diese Cancel Culture Argumente.
Okay, gut, wir merken, du bist jetzt auch aufgebraust. Wir wollten ja liebevoll und zart sein.
Ja, bitte. Nächstes Argument. Was sagen die Leute noch? Weil wie gesagt, du hast es ja vorhin gesagt, dieses, wo ziehen wir die Grenze und wer, auf wen wird das Maßstab angeworfen, das lasse ich voll gelten als Argument. Lass uns gerne darüber reden. Darüber sollte auch diese Kommission reden. Voll wichtig als Argument. Aber Cancel Culture, ne. Sorry. Next.
Der wird seine Lieder auch woanders noch gut verkaufen können, der Johannes.
Ja, natürlich.
So, nächstes Argument
arm
war,
sind die nicht.
Dass Menschen darauf eingegangen sind, dass Teil von mancher Kritik auch war, zu sagen, diese Lieder vertreten unsere Theologie nicht. Und dann die Frage gestellt worden ist, was ist denn eigentlich unsere Theologie? Ist evangelische Theologie denn überhaupt zu vereinheitlichen oder ist gerade nicht das etwas sehr Positives in der evangelischen Kirche, dass wir eine sehr weite Theologie haben? Also von konservativ bis hin zu progressiv, dass das ein weites Spektrum ist und das nicht erst die Fülle evangelischer Theologie ist. Und es deswegen gar nicht, deswegen dieser Satz, es entspricht nicht unserer Theologie, einfach schwierig ist, wenn die Bandbreite so groß ist.
Ja.
Ja. Du sagst ja jetzt auch nichts mehr zu. Ich finde, das ist schon auch wichtig und das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Und das will ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal gegenüber freikirchlich-charismatischer Frömmigkeit erwähnen. Denn die will ich ja an sich oder wir wollen die ja an sich gar nicht abwerten. Das finde ich ist nicht der Punkt, sondern, und da muss man auch nochmal sagen, gerade beim Thema Worship. Worship ist etwas Globales und viele dieser Gemeinden, die auch freikirchlich charismatisch in Deutschland sind, sind auch migrantische Gemeinden und da sind auch sehr viele BIPOC in diesen Gemeinden und das möchte ich auch nochmal betonen, dass es gar nicht um die Abwertung dieser Frömmigkeit geht, sondern dass es darum geht, belegte AkteurInnen-Netzwerke, da haben wir ja jetzt die Konferenz in London genannt, Hillsong-Leitung, du hast von jetzt an der Neuzeit kurz gesprochen und so. Also diese Vernetzwerkung, die ist das Problem, aber wir zielen hier nicht auf die Frömmigkeitsstile ab. Das finde ich ist nochmal ganz, ganz wichtig und ich schätze die Fülle an Theologie in der evangelischen Kirche wirklich sehr und auch die Freiheit. Und dazu zähle ich auch freikirchlich-charismatische, und freikirchlich ist jetzt nicht landeskirchlich, mir schon klar, aber charismatische Frömmigkeit, Spiritualität, das meine ich nicht abgewertet.
Und ich glaube, ganz ehrlich, sorry, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu hart vielleicht, aber dieses...
Zu hartel. Witzig, mir steckt in seinem Namen. Mhm. Ach Mist. Irgendwie.
Aber was, also ich finde das so ein bisschen ein sich rausziehen. Dieses, oh, wir haben ja so eine Bandbreite. Das klingt so ein bisschen so, ja, wie können wir denn sagen, wofür wir stehen? Weil wir stehen ja für so vieles. Nee, es gibt schon bestimmte Sachen, ja, die sind non-negotiable, sorry. Ja. Also, es, wie du schon sagtest,
non-negotiable.
Was ist, wie sagt man, also die sind nicht verhandelbar, finde ich. Also da sollte schon eine klare Position gezogen werden.
Exakt.
Auch von einer Kirche, die einerseits zu Recht sagt, ja, wir haben hier eine Bandbreite, wir haben hier eine Vielfalt an Theologien, an Einflüssen, an Traditionen, richtig? Mhm. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Sachen, da können wir nicht anders.
So, ja.
Also um jetzt nochmal mit Luther zu sprechen.
Ja.
Und wie du schon sagtest, es ist nicht der Frömmigkeitsstil, den wir kritisieren, sondern es ist die Queerfeindlichkeit, es ist der Antifeminismus, der in manchen dieser Kirchen, in manchen dieser Strömungen mitpropagiert wird, in dieser Verpackung von Worship, bestimmte Frömmigkeitsstil, bestimmte Musikstile und so weiter und so fort, wird das mittransportiert.
Ja.
Und da ziehen wir die Grenze.
Und auch
nicht
das Geld.
Nicht bei den Melodien und nicht bei der Art und Weise, wie Gottesdienst gefeiert wird, sondern was wird da an Werten mittransportiert?
Ja, und auch das Geld, was dann in solche Vernetzwerkungen auch fließt dadurch. Mhm. Ne? Also diese Geldwege finde ich auch wirklich ein sehr starkes Argument.
Ja. Also theologische Vielfalt, ja, und trotzdem gibt es ganz klare Grundsätze und für die sollte die EKD auch stehen.
Ja. Und für die sollten wir auch in unserem Spektrum der weiten Theologie von konservativ bis progressiv stehen.
Richtig.
So, letztes Argument, was ich gerne hier noch aufnehmen möchte, ist, und das ist ja wirklich was ich am Anfang auch schon gesagt habe, was mich auch selber schwer beschäftigt, ist das Argument, Mensch, müsst ihr jetzt hier so einen Community-Post machen? Müsst ihr jetzt so viel Kritik machen? Die Kirche, die zerreißt sich ja selbst. Müsst ihr euch denn immer streiten? Und muss das denn jetzt sein, dieser Post? Und auch dieses Namen benennen? Und
weil wir sind ProtestantInnen. Wir streiten. Ja, das heißt nicht, dass wir uns nicht weniger lieb haben. Ich finde es total wichtig, Missstände zu benennen. Das haben wir schon, das machen wir schon seit über 500 Jahren.
Hast du streiten gelernt bei dir so?
Nein, natürlich nicht, aber...
Ist interessant, oder? Weil wir sind beide, wir sagen beide gerade am Anfang, wir sind ja so...
Wir sagen beide, streiten ist wichtig, aber wir können es selber nicht.
Ja, krass, oder? Und das auch von unserer Sozialisation
her.
Das finde ich so interessant, weil wir beide sagen, wir sind evangelisch sozialisiert,
absolut,
groß geworden.
Absolut, absolut. Also,
jetzt sagst du, Protestantismus streiten, aber in unseren Familien und als
Nein,
Kind haben
ja,
wir nicht streiten gelernt.
Es geht nicht nur um Familien, sondern auch Gemeinden und meine ganze religiöse Sozialisierung war geprägt von Harmoniebedürftigkeit und unterm Teppich kehren und bloß nicht drüber reden.
Und weißt du, das ist ja auch das Interessante, was in der Forumstudie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Diakonie und Kirche ein ganz großer Punkt war,
absolut,
war die Harmoniesucht der Kirche.
Richtig.
Das finde ich so faszinierend. Dass
Gleichzeitigkeiten,
das,
Baby. Ja, absolut.
Es ist so krass so.
Es ist total krass. Und ich, also wie gesagt, ich sehe das auch nicht so, dass es der Realität entspricht. Und gleichzeitig ist das etwas, was schon auch unserem, und sage ich jetzt, uns als ProtestantInnen oder als, was eigentlich unser Wesen ist.
So. Ja,
das, auch wenn wir es nicht immer hinkriegen.
Und das finde ich so interessant. Es gibt ja doch eine Person in meinem Leben, mit der ich mich regelmäßig streite. Die habe ich dann dazu auch noch geheiratet. Und das Interessante ist da auch, dass, also mein Mann, der hat streiten gelernt in der Familie. Mhm. Der ist auch nicht so ganz so evangelisch, landeskirchlich sozialisiert groß geworden wie ich. Eher so die waren eher so Frömmigkeit, wir gehen Ostern, Weihnachten in die Kirche. Aber schon nach Ostern, also nicht nur Weihnachten so. Also, aber jetzt nicht so wie unsere Families, ja. Und also er hat streiten gelernt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das mit kirchlicher Sozialisierung oder Nicht-Sozialisierung zu tun hat.
Manche haben es gelernt, manche nicht.
Ja, sei es drum. Aber das den wichtigen Punkt finde ich auch, was wir unseren Kindern vorleben, ist, dass wir uns streiten können. Und das musste ich auch lernen. Und das kann ich auch immer noch nicht so gut wie mein Mann. Werde ich vermutlich auch nie. Darum geht es aber gar nicht. Sondern, dass wir unseren Kindern ja auch mitgeben, wir können uns streiten und es zerreißt uns nicht. Und das ist sowas, was ich total wichtig finde, ja, auch als Kirche und dann eben auch als Protestanten, die sich ja gerne streiten, mitzugeben. Und natürlich ist, das habe ich jetzt auch schon häufig in dieser Folge gesagt, das Problematische auf Social Media. Aber Social Media ist auch ein Sprachrohr für diejenigen, die sonst strukturell keine Sprachrohre haben und nicht gehört werden und nicht mit am Tisch sitzen. Deswegen finde ich das Statement von der VEM auch nochmal so wichtig, weil es eben deutlich macht, hey, wir melden uns hier zu Wort als einzige internationalisierte kirchliche Organisation mit einem Sitz in Deutschland, auch in Asien und Afrika, aber auch mit einem Sitz in Deutschland. Und da gibt es keine andere mir bekannte Organisation oder Kirche, die so strukturell, dekolonial und gleichberechtigt aufgestellt sind wie wir, deswegen arbeiten wir so gerne. Und da melden wir uns jetzt nochmal zu Wort und machen Statements, setzen es auf die Webseite und so weiter. Und das machen ja auch viele Einzelpersonen auf Social Media, gerade nach dem Black Lives Matter Bewegung und so, war das ja, das war ja so das, warum wir uns überhaupt so intensiv in Deutschland dann mit Black Lives Matter und so weiter auseinandergesetzt haben. Und da finde ich dann auch, den Punkt muss man dann auch sehen, ja, Social Media ist schwierig, aber für manche werden halt sonst auch einfach nicht gehört.
Ja, und bevor jetzt die Leute sagen, ja, aber es geht ja hier um ein Gesangbuch für Kirchen in Deutschland, offensichtlich ist internationaler Einfluss schon gewünscht, wenn es um Chris Tomlin, Brandon Lake und Cody Carnes geht. Also das ist ja jetzt nun wirklich kein Argument. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die nicht monokulturell ist und wo nicht nur eine Sprache herrscht und wo nicht nur, also das ist ja, die Kirche will ja auch Spiegel der Gesellschaft sein. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass nicht nur deutschsprachige Lieder und auch nicht nur deutsche KomponistInnen und TextschreiberInnen darin vorkommen. Aber auch da ist es dann auch wichtig zu hören auf diese Stimmen, die sagen, international ist schon nochmal was anderes. Und wir haben damit Erfahrung und das ist unsere Beobachtung.
Ja, und ich finde, gerade in diesen Zeiten, ja, in denen vieles, was vor ein paar Jahren noch unsagbar war, plötzlich sagbar wird. Ne? Gerade so von rechtspopulistischer Seite, ja. Aber auch in dieser Zeit, in der sich Kirche fragt, welche Rolle können wir hier eigentlich noch spielen und so. Und wie werden wir offen und vielfältig und wie verlieren wir uns selbst nicht. Da ist es etwas Wichtiges, mal aus diesem eurozentrischen Blick, den wir nun mal in Deutschland mit unseren Kirchen haben, mal herauszutreten. Und mal zu gucken, nehmen wir nicht mal die mit an den Tisch, die selber auch Migrationserfahrungen zum Beispiel haben. Und das haben ja viele unserer KollegInnen, dich ja eingeschlossen. Du bist ja als Teenager auch nach Deutschland gekommen, im Gegensatz zu mir, obwohl ich das öfter gefragt werde als du.
Richtig.
Du bist ja selber qua Person viel migrantisierter als ich. Und was sind das eigentlich für Perspektiven auch, ja? Und natürlich kann man da auch sagen, auch bei der VEM, bei uns sind das natürlich auch Menschen, die nach Deutschland migrantisiert sind, die auf einer Ebene natürlich auch sehr privilegiert hier leben. Sie haben eine Festanstellung, ein gutes Gehalt. VEM zahlt natürlich fantastisch und für Kirche. Nein, also wir werden ja, also ja.
Zahlt wie Kirche einfach.
Ja, ich finde, wir werden schon, also ich finde auch VRM als Arbeitgeber sehr, sehr gut.
Ich wollte damit sagen, dass wir jetzt nicht mehr verdienen als andere Leute
in Nein, wir sind im BATKF und danach werden wir nach unserem Tarifsystem hier auch bezahlt und das ist gut so. Aber was ich sagen will, ist, das sind ja nicht Leute, die dann auch erstmal keine Anstellung finden und so. Da gibt es ja auch nochmal Abstufungen.
Da gibt es auch eine Vielfalt von Erfahrungen.
Genau. Und gleichzeitig, und das merke ich immer zum Beispiel bei bei unserer Abteilungsleiterin, aus Kamerun kommt sie, da gab es auch schon mal Pressemitteilungen drüber, deswegen können wir darüber ruhig so auch reden, deren Mann und Kind seit Monaten oder Jahren nicht nach Deutschland kommen können. Ich weiß gar nicht, 1,5 Jahre oder so, ist jetzt so. Das ist ein Hin und Her, ja, mit DNA, mit Geburtsurkunden und Sterbeurkunden und also von Eltern und was weiß ich, was sie da alles vorlegen müssen. Vaterschaftstest oder irgendwie solche Sachen, wo du so denkst, das ist so absolut absurd, ja.
Und es ist vor allen Dingen erniedrigend.
So erniedrigend.
Es ist absolut
Kind, ja, das so alt ist wie mein Kind und das ist seit 1,5 Jahren getrennt von seiner Mutter. Und auch der Mann ist getrennt von der Frau und so. Ja, das finde ich alles so, so schrecklich, was sie da durchlaufen muss.
Sie ist Abteilungsleiterin, also das, die ganzen Privilegien, die du gerade genannt hast.
Ja.
Und selbst das reicht nicht, um diesen Prozess zu beschleunigen.
Und das finde ich so krass und das ist einfach eine Perspektive auch, die der Kirche einfach auch fehlt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass die VRM da auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, darauf zu schauen, wer saß eigentlich mit am Tisch? Mhm. Wer sitzt bei uns eigentlich mit am Tisch, wenn wir 17.000 Lieder sichten, wenn wir das und das entscheiden, wenn wir was veröffentlichen? Kann man sich nicht strukturell so einrichten? Und jetzt ist auch schon 6 Jahre nach Black Lives Matter, ja? Also ich höre jetzt seit 6 Jahren in der evangelischen Kirche, ja, wie können wir denn, wir müssen.
Und wir haben
so wenig vielfältige Menschen an der Leitung.
Die
und so,
kommen einfach denke, nicht, ja.
Ich denke, ja gut, aber jetzt haben wir das 6 Jahre lang mal festgestellt. Jetzt kann ich es auch nur noch teilweise gut hören. Wir müssen mal, und dieses Kirchenschiff bewegt sich einfach sehr, sehr langsam. Und dann kommt so eine Liederliste raus und man denkt sich, ja, also Leute, das habe ich eigentlich schon vor 6 Jahren mal in ein Buch geschrieben und in Vorträgen gehalten. Wenn der Tisch, an dem die Entscheidungen getroffen werden, ein bisschen vielfältiger wäre, dann hättet ihr dieses Schlamassel jetzt nicht an der Hacken. So, also und deswegen finde ich so wichtig, dass Menschen ihre Kanäle nutzen und machtkritisch zu Wort kommen, ihre Perspektive deutlich machen in einer Welt, die und auch in einer Kirche, in einer Gesellschaft, die strukturell diese Perspektiven, muss man nun mal leider auch so sagen, ausgrenzt. Und das Statement, das verlinken wir euch auch nochmal, lest es euch durch, auch die Pressemitteilung dazu, das ist wichtig und uns würde natürlich jetzt auch brennend interessieren und zum Glück haben wir einen Instagram-Kanal. Wie steht ihr dazu? Was denkt ihr zu all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, zu der Liederliste? Was sind eure Gedanken? Wir freuen uns da, ne? Da zu hören. Wir lesen auch alles. Ich habe 650 Kommentare bei Yid gelesen. Ich lese natürlich, ich studiere die Kommentare bei Stachel und Herz natürlich.
Du liest sie nicht nur, du studierst sie.
Ich verinnerliche, ich lese sie mir das Kopf.
Du kanonisierst.
Ich kanonisiere sie
sogar. Kommen wir zum Herz?
Etwas fürs Herz.
Weißt du, vielleicht ist Hoffnung ja nicht das Gefühl, habe ich mir so gedacht, dass am Ende alles gut wird. Mhm. Das habe ich irgendwo mal gehört, ich weiß nicht mehr wo. Vielleicht nicht im Nicholas Barks Roman, aber es hätte da sein können.
Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Ja, stimmt, das ist eher Nicholas Barks.
Mhm. Ich weiß nicht,
das trägt dann doch eher die Logik, dass Hoffnung das Gefühl ist, dass am Ende alles gut wird. Also vielleicht ist Hoffnung
aber... Nein, ist ja nur ein Spruch.
Ja, ja, aber vielleicht ist Hoffnung eben nicht das Gefühl, dass am Ende alles gut wird. Vielleicht ist Hoffnung ja auch die Weigerung, Verletzungen klein zu reden, nur damit irgendwie Harmonie und Ruhe einkehrt. Mhm. Und auch vielleicht die Weigerung, Frieden mit Schweigen zu verwechseln. Mhm. Und vielleicht auch zugleich die Weigerung, Veränderung für unmöglich zu halten in dieser Welt. Ja, das ist für mich nochmal ein starkes Symbol für Hoffnung oder auch eine Definition für Hoffnung. Und es gibt ein Zitat von einer indischen Autorin und Aktivistin Arundhati Roy. Ich habe sie auch in meinem Buch Wie ist Jesus weiß geworden, beim letzten Kapitel fange ich auch mit diesem Zitat an und das finde ich einfach wirklich wunderschön und es gibt mir einfach viel Kraft und das geht wie folgt. Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon unterwegs. An einem stillen Tag, wenn ich genau hinhöre, kann ich sie atmen hören. Und vielleicht, und das schreibe ich auch in meinem Buch, wo ich so vieles aufgedeckt habe und am Ende so dachte, wie kommen wir hier jetzt raus? Wie kann ich jetzt den Menschen auch noch Hoffnung so mitgeben? Da ist mir dieses Zitat gekommen, weil ich auch denke, vielleicht gilt das auch für die Kirche, nachdem wir uns ja auch sehnen. Also auch alle Kritik, die wir hier so äußern, das ist ja auch eine Sehnsucht nach einer Kirche, die sich selbst auch treu wird in dem, was sie predigt und was sie glaubt. Und sie ist halt noch nicht da, aber manchmal kann man sie schon hören. Mhm. Und und das finde ich, so gerade wenn wir über Lieder sprechen, die man ja auch hört und fühlt, sind da ja auch viele schöne Lieder auf der Liste. Mhm. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, aber da sind zum Beispiel viele Lieder auch drin, auch aus der internationalen Ökumene und auch von Frauen und viel mehr als im aktuellen Gesangbuch. Und das wird ja ein Gesangbuch und deswegen finde ich es ja auch so gut, dass so viel darüber geredet wird, was die nächste Generation, also 30 Jahre lang mit einer Auflage von 5 Millionen, wer auch immer noch so viele Bücher dann nimmt, aber Bestand hat und ja auch Auswirkungen hat auf die Kirche weltweit. Ich meine, diese Lieder werden dann vielleicht übersetzt ins Indonesische, ins Swahili und so weiter. Und das hat so eine Auswirkung und da sind auch viele schöne Lieder dabei und viel Schönes und viele schöne Stimmen hören wir dann auch und es ist auch was Schönes dabei. Und ja, gleichzeitig eben all das, was an Kritik da ist, was aber auch Hoffnung gibt. Es gibt Hoffnung, weil Menschen gehört werden mit ihrer Kritik, mit ihrem Schmerz, mit ihrem Trauma auch, was lange Zeit gar nicht gehört wurde. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, weil dadurch hören wir die neue Welt und die neue Kirche atmen.
Amen.
Halleluja.
Schön, dass ihr dabei wart. Achtet auf euch und habt einen schönen Sommer.
Yes. Und danke, danke. Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.